So, einen wunderschönen guten Morgen, besonders an euch sechs. Wir kennen uns zum Teil noch gar nicht persönlich, aber ich freue mich, dass wir heute diesen Taufgottesdienst feiern dürfen. Und es ist noch gar nicht lange her, da hat jeder von euch sechs in seinem Leben den Moment gehabt, wo ihr gesagt habt, Jesus, ja, ich bin ein Sünder. Ich glaube, dass du für meine Sünden gestorben und auferstanden bist. Und ich möchte ein Leben in Vergebung und Beziehung zu dir leben. Sei du der Herr und der Mittelpunkt in meinem Leben. Aber wieso jetzt die Taufe? Ja, die Taufe macht euch nicht heiliger. Die Taufe macht euch nicht sicherer. Sie rettet euch nicht. Die Taufe ist auch keine Qualifizierung, die man erreichen kann. Ist auch keine Eintrittskarte oder ein Mitgliedsnachweis in einer Kirche oder Gemeinde. Und auf die Taufe kannst du aus zwei verschiedenen Richtungen schauen. Zum einen ist es vielleicht eine religiöse Pflicht, die gemacht werden muss. Oder ist es eine Beziehungssache? Und lass uns mal zuerst auf den ersten Punkt schauen. Religiöse Pflicht. Eine religiöse Person sieht die Taufe als weitere Checkbox, die angekreuzt werden muss, damit man bei Gott ein bisschen besser dasteht. Ja, man stelle sich in diesem Fall Gott vor, ja, der ist dann in seinem Himmel mit seinem Block und führt so eine Strichliste, ja, und sagt, oh, du lässt dich taufen, check. Oh, du nimmst am Abendmahl teil, check. Heute hast du dich besonders fein gemacht, schick angezogen, check. Gespendet hast du auch noch, check. Der Gott der Bibel hat keine Checkliste für dein Leben, die du oder ich abarbeiten müssen. Ein religiös denkender Mensch glaubt, dass er getauft werden muss, um Gott zu gefallen. Lass uns mal auf den nächsten Punkt gucken. Taufe aus Sicht einer Beziehung. Lasst uns die Taufe als wichtigen Moment in eurem Leben und in der Beziehung zu Jesus sehen. Und in jeder Beziehung, jeder von uns, ja, lebt irgendwie Beziehung zu Eltern, zum Ehepartner, zu Kindern, zu Freunden und so weiter. Und in jeder Beziehung gibt es total wichtige Momente. Vor circa 22 Jahren habe ich meine jetzige Frau kennengelernt. Wir haben uns verliebt ineinander und irgendwann mal kam der Abend, wo wir uns beide gegenseitig die Liebe gestanden haben. Das ist ein festes Datum für uns, das ist ein wichtiger Moment für uns in unserer Beziehung. Irgendwann mal haben wir uns verlobt. Ist genauso, das ist ein wichtiger Moment in unserer Beziehung. Und dann kam der 2.3.2002, da standen wir hier vorne vor ca. 240 Gästen und Familie und wir haben uns hier das Versprechen gegeben vor Gott, vor unseren Freunden und Familien, dass wir einander treu sein wollen mit Gottes Hilfe, in guten und in schlechten Tagen, bis dass der Tod uns scheidet. Und es ist unter anderem dieser Moment, den wir gemeinsam erlebt haben, der uns immer wieder die Bedeutung unserer Beziehung vor Augen führt. Und die Taufe ist auch so ein spezieller Moment in der Beziehung zwischen euch und Jesus. In der Taufe identifiziert ihr euch mit eurem Retter, mit Jesus als euren Retter und Erlöser. Ihr könnt nicht physisch mit ihm sterben und auferstehen, aber geistlich gesehen könnt ihr ihm in den Tod und in die Auferstehung folgen. Und wir lesen das in Römer 6, 1, Vers 8, ich möchte mal kurz über die Verse drüber gehen. Ich habe nur ein paar Wörter oder ein paar Passagen ein bisschen größer gemacht. Aber wer die Bibel dabei hat, kann gerne aufschlagen, Römer 6, 1 bis 8. Was sollen wir nun sagen? Sollten wir in der Sünde verharren, damit die Gnade zunimmt? Auf keinen Fall. Wir, die wir der Sünde gestorben sind, wie werden wir noch in ihr leben? Mit anderen Worten, ich will mit der Sünde eigentlich nichts mehr zu tun haben. Die ist für mich gestorben. Ich habe letztens einen Mann getroffen, das ist ein negatives Beispiel davon, wenn irgendjemand oder etwas für jemanden gestorben ist. Kannte ich nicht. Der hat uns angesprochen, meine Frau und mich waren unterwegs und dann erzählt er auf einmal aus seinem Leben. Der hatte so ein Bedürfnis, einfach sich mit jemandem zu unterhalten. Und dann erzählte er mir, dass er enttäuscht ist von seiner Schwester und dass seine Schwester für ihn gestorben ist. Ja? Die wohnen im gleichen Ort, die laufen sich mehrmals in der Woche über den Weg, aber seine Schwester existiert für ihn nicht. Paulus sagt hier, wir sind der Sünde gestorben. Ja, genau das andersrum. Aber quasi, wir wollen der Sünde, dass die Sünde für uns nicht mehr existiert. Oder, wir lesen weiter, oder wisst ihr nicht, dass wir so viele auf Jesus Christus getauft worden, wurden, auf seinen Tod getauft worden sind? So sind wir nun mit ihm begraben worden, durch die Taufe in den Tod, damit wie Christus aus den Toten auferweckt worden ist, durch die Herrlichkeit des Vaters, so werden wir auch in Neuheit des Lebens wandeln. Denn wenn wir verwachsen sind mit der Gleichheit seines Todes, so werden wir es auch mit der Auferstehung sein. Da wir dies erkennen, dass unser alter Mensch mitgekreuzigt worden ist, damit der Leib der Sünde abgetan werden soll. Ich meine, da möchten wir hin. Wir möchten dahin, dass wir keine Fehler mehr machen, dass wir sündlos sind. Aber das wird in diesem Leben nicht passieren. Aber das ist ein Streben danach. Dass wir der Sünde nicht mehr dienen, denn wer gestorben ist, ist freigesprochen von der Sünde. Wenn wir aber mit Christus gestorben sind, so glauben wir, dass wir auch mit ihm leben werden. Hier geht es um Ewigkeitsperspektive. Die Entscheidung hier auf Erden hat Relevanz für die Ewigkeit. Das glauben wir. Und in der Taufe bezeuge ich und bezeugt ihr, dass mein altes Ich begraben wurde. Es ist weg. Ich will damit nichts mehr zu tun haben. Ich habe etwas ganz Neues bekommen. Ich werde da gleich nochmal kurz näher drauf eingehen. Ich habe euch ein Bild mitgebracht. Wie findet ihr das Aquarium? Da müssen sich die Fische eigentlich total wohlfühlen, oder? Ist doch toll hergerichtet, schön ausgeleuchtet, schön künstliche Korallen und so weiter. Aber der Fisch, der ist nicht fürs Aquarium geschafft. Das ist eigentlich der Lebensraum für einen Fisch. Der Fisch ist bestimmt, um im Ozean zu leben. Mit all den Möglichkeiten, mit all der Vielfalt. Ich möchte mit euch die Taufe anhand eines Beispiels erläutern oder kurz durchgehen. Ihr kennt bestimmt den Film Findet Nemo. Da geht es darum, dass der kleine Fisch, der lebt mit seinem Vater, der kleine Clownfisch lebt mit seinem Vater im Ozean. Ja? Und die haben eine tolle Beziehung zueinander. Und der Vater lehrt seinen Sohn das Leben, die Regeln des Lebens, wo er an sich halten soll. Er zeigt ihm auch die Gefahren auf, die es im Ozean so gibt und gibt ihm so gewisse Dinge mit. Aber der Sohn irgendwann sagt, boah, Papa, echt, ich habe keinen Bock und rebelliert. Ja? Ist ungehorsam, schwimmt zu nah an ein Boot ran, was er nie machen sollte, wird gefangen genommen von den Leuten und landet im Aquarium. Und in diesem Aquarium lernt er noch andere Fische kennen. Die haben zum Teil noch nie den Ozean gesehen. Ja, die sind im Aquarium irgendwann mal groß geworden. Andere haben wahnsinnige Angst vor dem großen Ozean. Und andere Fische, denen ist der Ozean vollkommen egal. Die sagen, ach, ich bin doch hier total happy in diesem Aquarium. Und der Rest des Films geht es darum, dass der Vater sich auf den Weg macht, um diesen Sohn zu suchen, ihn zu finden und wieder in den Ozean zurückzubringen, ihn zu retten. Am Ende schaffen sie es auch. Ich mag diese Geschichte, weil es die Geschichte von uns Menschen widerspiegelt. Wir wurden von einem liebenden Vater geschaffen und er möchte in Beziehung zu uns leben. Er hat uns diesen weiten Ozeans des Lebens zur Verfügung gestellt. Und er möchte, dass wir uns erfreuen daran, in Beziehung zu ihm. Aber wir wollen das nicht. Meistens sagen wir Menschen, ey, ich brauche keinen Gott. Wofür? Ich komme doch selber super klar. Ich habe keinen Bock, dass mir irgendjemand in mein Leben reinredet, mir sagt, was ich tun und lassen soll. Und am Ende mache ich mein eigenes Ding. Aber ich bin dann auch verantwortlich für meine eigenen Entscheidungen. Und irgendwann mal sehe ich mich vielleicht wieder gefangen in einem Aquarium. Aber in diesem Aquarium gibt es auch einen gelben Fisch, Bubble heißt der, der liebt Luftblasen. Luftblasen sind sein Leben. Ja? Der denkt nicht über den Ozean nach. Ja? Wenn er irgendwo eine Luftblase sieht, dann schwimmt er dahin und sagt, oh, meine Luftblase, meine Luftblase. Das Gleiche macht der Teufel mit uns. Der versuchte uns dazu zu bringen, den Ozean zu vergessen, uns nur noch auf die Luftblasen beim Aquarium zu konzentrieren. Du glaubst, du hast das Leben, ja? Du hast einen richtig guten Job, du bist gesund, du erfreust dich an den tollsten Dingen des Lebens und ist auch gut so. Aber was würdest du tun, wenn du nur noch einen Monat zu leben hättest? Wenn die Ärzte dir eine Diagnose geben und sagen, ey, machen Sie schon mal einen Abschluss. Was wäre dir dann wichtig? Bei Nemo gibt es diesen Moment, ja? Irgendwann mal sagt er, boah, da muss es doch mehr geben als diese 80 cm Aquarium. Er erinnert sich an seinen Vater, an den weiten Ozean. Und er sagt, boah, ich will wieder dahin. Ich will nicht hier hängen bleiben. Dieses 80 cm Aquarium kann nicht alles gewesen sein. Diese Luftblasen können nicht alles gewesen sein. Die nächste Frage, wozu ist denn der Mensch bestimmt? Der Fisch ist fürs Ozean bestimmt. Wofür sind wir Menschen bestimmt? Dafür, dass es im Idealfall einfach 80 Jahre lang vielleicht richtig gut läuft, wir total entspanntes und gutes Leben haben, mit viel Freuden und dann Licht aus und das war's. Ich habe ein paar Philosophen so mal nachgeguckt, was sagen die denn so zum, ja, wofür ist denn der Mensch bestimmt? Was ist denn der Sinn von unserem Leben? Da kennen wir zum Beispiel den Schopenhauer, ja, der sagt, der predigt die Askese. Nur der Asket kann im Nichts aufgehen und Erfüllung finden. Ja, also suche das Nichts, versuche dich von allen Wünschen und so weiter loszusagen. Dann wirst du den Sinn des Lebens finden. Dann gibt es einen anderen sehr berühmten Mann, Nietzsche. Ja, er sagte, der Mensch ist dazu da, um sich selbst einen Sinn zu geben. Also such dir irgendwas aus. Konkret, geh raus, lebe, verschreibe dich einem größeren Ganzen, selbst wenn du am Ende doch zum Scheitern verurteilt bist. Nietzsche sagte, am Ende kommt sowieso nichts bei raus. Es gibt keinen Sinn des Lebens. Es gibt keine Bestimmung für dein Leben. Vor kurzem ist ein bekannter junger Mann, Musiker, ist beim Verkehrsunfall tödlich verunglückt. Und der Junge hat in seinem Leben vorher immer nur propagiert, es gibt keinen Sinn im Leben, Hauptsache jetzt richtig hart und heftig leben und dann ist alles egal, was danach kommt. Seine Mutter wurde nach seinem Tod interviewt und sie sagte im Interview, oh, es ist so sinnlos, dass er gestorben ist. Ich finde es seltsam. Der junge Mann predigt sein ganzes Leben lang, propagiert, das Leben hat keinen Sinn, ja? Hat alles keinen Sinn. Und seine Mutter sagt, oh, es ist so sinnlos, dass er gestorben ist. Widersprüchlich. Wir waren gestern bei meinem Schwiegervater, der hat einen Schlaganfall gehabt, ist aktuell in der Reha und er ist jetzt über 80, der Mann. Und meine Frau hat ihn vor kurzem mal gefragt, Papa, was würdest du an deinem Leben ändern, wenn du nochmal dein Leben leben könntest und Entscheidungen vielleicht überdenken könntest? Er sagt, es gibt ein paar kleine Sachen, die ich ändern würde. Aber meine beste Entscheidung des Lebens war, dass ich Jesus kennengelernt habe und ja zu ihm gesagt habe. Das ist die allerbeste Entscheidung, die er in seinem Leben getroffen hat, sagt er. Oder aktuell beten wir als Familie für den Neffen von Tobi und Dina Bergen, Lukas. Er ist ein Teenie. Die Ärzte haben ihm vor ein paar Wochen jetzt gesagt, der hat einen Tumor. Hey Leute, wir können nichts mehr für euch tun. Geht nach Hause, genießt die Zeit. Was machst du da? Die Familie sagt, wir haben die Hoffnung, dass wir Lukas, ob er jetzt leben wird oder nicht. Aber wir haben die Perspektive Ewigkeit. Wir haben die Hoffnung, dass wir Lukas irgendwann mal im Himmel wiedersehen werden. Ist egal, wie die Geschichte jetzt ausgehen wird. Die Bibel sagt, du bist in Gottes Ebenbild zur Ehre Gottes geschaffen. Das sagt die Bibel. Du bist einzigartig, du bist einmalig, du bist unendlich wertvoll. Und dein Schöpfer möchte in Beziehung zu dir leben. Hier auf Erden und für immer. Und das ist absolut freiwillig. Gott kann und wird dich nicht dazu zwingen, ihn zu lieben. Ich höre manchmal mit Gesprächen mit Leuten, die sagen, ja, eigentlich müssen doch alle Menschen in den Himmel kommen. Ja, es kann doch kein liebender Gott sein, wenn nicht alle Menschen in den Himmel kommen. Es wäre sonst kein liebender Gott. Meine Gegenfrage ist, wieso willst du überhaupt in den Himmel zu Gott, in seine Gegenwart, wenn du hier auf der Erde überhaupt nichts mit ihm zu tun haben willst? Es wäre doch umgekehrt ein total liebloser Gott, wenn er dich dazu zwingen würde, in Ewigkeit mit ihm zusammen zu sein. Es wäre doch total lieblos. Der Teufel möchte uns Menschen ins Aquarium sperren. Er hat uns des Ozeans beraubt. Er hat uns unserer Bestimmung beraubt, sodass wir schon zufrieden und glücklich sind, wenn wir hier ein paar Luftblasen hinterherjagen können. Die Frage nach dem wahren Sinn des Lebens braucht keiner. Bloß nicht innehalten und etwas drüber nachdenken. Vergiss den Ozean. Genieß doch einfach das Aquariumleben hier. Johannes 10, Vers 10. Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es in Überfluss haben. Das sagt Jesus. Jesus sagt, ich biete dir ein Leben in Überfluss an, das hier nicht auf der Erde aufhört, sondern das Bestand hat in Ewigkeit. Aber wie sieht so ein Leben aus, so ein neues Leben? Ich meine, wir lesen in der Bibel ganz klar, wie wir Menschen von Natur aus sind. Dafür müssen wir gar nichts tun. Die Bibel hält uns einen Spiegel vor. Sorry, zu weit geklickt. Galater 5, 19 bis 25, lesen wir ein paar Verse nur. Offenbar aber sind die Werke des Fleisches. Es sind Unzucht, Unreinheit, Ausschweifung, Götzendienst, Zauberei, Feindschaft, Streit, Eifersucht, Zornausbrüche, Selbstsüchteleien, Zwistigkeiten, Parteiungen, Neidereien, Trinkgelage, Völlereien und dergleichen. Ganz ehrlich, ich finde mich da in einigen Dingen absolut wieder. Und jetzt kommt der Ausschnitt oder der Abschnitt, wo die Auswirkungen des neuen Lebens sichtbar werden. Jesus sagt, ey, wenn ihr mich als deinen Herrn aufnimmst, wenn du den Heiligen Geist bekommst, dann die Frucht des Geistes aber ist Liebe, Freude, Friede, Langmut, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Enthaltsamkeit. Ihr sechs habt euch dazu entschlossen, dieses neue Leben mit Jesus zu leben. Und heute bezeugt ihr das vor Gott und den Anwesenden in der Taufe. Symbolisch ist für euch das alte Aquariumleben gestorben und ihr lebt das neue Ozeanleben. Aber ihr wisst selbst, ihr seid nicht auf einmal perfekt und ohne Fehler. Ihr werdet auch in Zukunft Menschen enttäuschen. Ihr werdet auch mal verletzen, zornig sein, vielleicht auch mal neidisch. Mir geht es genauso. Ja? Ich verletze Menschen, ich enttäusche, ich bin auch mal neidisch. Lieblos. Wenn ich auf meine letzte Woche gucke, ja, ich musste total oft Menschen, die ich liebe, um Vergebung bitten. Ich musste bei Gott um Vergebung bitten, weil ich einfach falsch gehandelt habe, was Falsches gesagt habe, jemanden verletzt habe. Und oft sehe ich auch, dass ich einfach den falschen Dingen einfach total viel Energie und Zeit gewidmet habe, wo es am Ende einfach nur Luftblasen waren. Aber wir leben in einer Beziehung zu Jesus und seine Liebe ist jeden Morgen neu, das sagt er in seinem Wort. Und wir dürfen täglich aus seiner Vergebung leben und in diesem Glauben wachsen, dadurch wachsen wir. Wenn du mit Jesus lebst, dann hast du nicht die Fähigkeit verloren zu sündigen, sondern du hast nur die Freude an der Sünde verloren. Und wenn du heute sitzt und hier sitzt oder zuhörst über einen Livestream und du hast diesen Jesus noch nicht kennengelernt, hast heute die Chance. Kannst gerne auf mich, auf Heinrich Heinz zukommen, kannst auch eine Mail schreiben, die Kontaktdaten stehen auf der Webseite. Du kannst eine persönliche Beziehung mit diesem Jesus eingehen. Ich schließe mit einem Beispiel. Ein Pfadfinder ist, meine Söhne waren bei den Pfadfindern, besonders mein zweiter Lien, der sitzt da oben, der war begeistert. Er war mit Herzblut Pfadfinder. Und wenn man Pfadfinder werden möchte, muss man den Pfadfinderkodex auswendig lernen und ihn auch berücksichtigen. Der lautet, der fängt wie folgt an. Ein Pfadfinder ist wachsam, rein, treu, hilfsbereit, ein guter Freund, ritterlich und höflich, gehorsam, geduldig, dankbar und zufrieden. Und dann geht's weiter. Und das Schöne war, wenn mein Sohn irgendjemand anderen beleidigt hat, verletzt hat, unhöflich gewesen ist, dann haben wir gesagt, Lien, du bist ein Pfadfinder, ne? Und dann auf einmal, oh, ich war jetzt nicht höflich, ich war nicht richtig, ich will es sein. Es war von ihm innen, ich bin ein Pfadfinder, ich möchte so sein. Genauso verhält sich das mit unserer Beziehung zu Jesus. Wir wollen so sein. Wir werden es nicht immer schaffen, aber wir wollen es. Ihr identifiziert euch heute in der Taufe mit Jesus Christus. Und ich wünsche euch, dass eure Taufe heute ein ganz spezieller Moment wird in eurem Leben mit Jesus, auf den ihr jederzeit in eurem Leben zurückblickt, voller Dankbarkeit und Freude. Und ich danke euch, dass wir mit euch diesen Moment teilen dürfen. Amen.